Hallo, es ist wieder Sonntag. Wir sitzen in meiner Küche. Gissi ist hier also so sommerlich angezogen. Du machst mir gute Laune.
Es ist warm.
Das stimmt. Ich habe keinen Bock auf den Sommer, aber wir gehen da jetzt rein.
Echt nicht? Warum nicht? Wegen Arbeit oder weil du kein Sommermensch bist?
Nee. Frühling, Spätsommer, Herbst.
Okay.
Sommer ist, finde ich, echt krass.
Und warum? Du?
Nee, jetzt erstmal du.
Ich mag den Sommer.
Also auch mit der ganzen Hitze?
Ja, also ich mag es, wenn ich dann am See sein kann.
Ja, aber ich meinte, ja, genau, aber wie oft häufig bist du dann am See?
Ja
das
so.
Ist halt
man
das,
arbeitet
ne?
Ja viel. Mhm. Aber bei uns im Büro und auch in meiner Wohnung ist es einigermaßen kühl.
Mhm.
Das ist okay. Mhm. Aber ich mag den Sommer. Ich mag das, also gerade in Städten finde ich da, also es ist sehr, sehr heiß in den Städten.
Ja, aber es ist eine andere Dynamik auch gleich,
aber
ne?
Die Stadt lebt. Mhm. Und da denke ich mir dann voll oft, deswegen lebt man da. Weil im Winter in Berlin willst du nicht sein.
Mhm.
Und dann Sommer merkst du wieder, wie schön.
Doch, wie deswegen willst du in Berlin sein, ja. Ich finde, Sommer ist halt einfach sehr heiß und dann auch sehr drückend dann, ne? Und wenn du nur schwitzt und so. Also ich mache das gerne, ich mache das gerne rausgehen, auch wenn es so sonnelig ist, ne? Aber mit einer Jacke. Weißt du, was ich meine? Mit so einer Frühlingsjacke. Das finde ich schön. So 20 Grad, voll schön.
Ja, ich glaube, für mich ist auch immer voll schön, wenn es abends dann wieder abkühlt.
Ja, so genau. Und das finde ich ja so schön, wenn man abends so lange draußen sitzen kann.
Ja, aber irgendwann wird es dann ein bisschen kühler und man kann dann schlafen und trotzdem sich so einmummeln. Das ist irgendwie...
Gehst du denn zelten gerne so im Sommer?
Also auf Festivals. Ich
gehe auf was für Festivals
so
gehst du so?
Zelten. Ja, schon Techno-Elektro-Festivals, ja.
Auch Goa?
Nee.
Nee, okay. Also, also Goa ist es gar nicht. Nee, okay.
Das sind so doll.
Und was denn so für Festivals? Also eher so kleinere oder schon
Übernachtungs? Ja, also ich war jetzt... Dieses Jahr habe ich Tickets, die ich aber vielleicht wieder verkaufen muss, weil ich doch auf eine Hochzeit gehe. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsfestivals. Das ist in Polen ganz klein. Also was heißt klein? Ich glaube mittlerweile auch so 4.000, 5.000 Leute.
Oh.
Also, so klein ist es dann doch gar nicht mehr. Das ist an einem See und total hübsch und schön gemacht. Und dann bin ich noch auf einem kleineren im Süden. Also so richtig groß war ich bisher tatsächlich nur auf der Fusion.
Ja, aber die Fusion ist ja auch heftig, oder?
Ja, das sind 80.000.
Ja, das merkst du dann. Heftig. Ja, das ist doch ganz schön.
Aber total, also ich war jetzt zweimal da und ich finde es jedes Mal wieder schön. Also weil es irgendwie so, ich finde es auch so beeindruckend, wie friedlich so viele Menschen auf einem Fleck sein können. Aber wir wollen mal mit deiner Bauernregel reingehen.
Erleben ist ganz individuell. Alles, was du erlebt hast, macht dich nicht spannender oder unspannender. Oh, das finde ich ein schönes Thema, Gissi. Da habe ich Lust drüber zu reden. Richtig Lust drüber zu reden, wirklich.
Magst du mal kurz beschreiben, wann du das gesagt hast?
Und ich habe das gesagt, weil ich mir fällt es manchmal in Social Media auf, dass Menschen, die viel posten so, ne, und dann irgendwann sagen, oh Mann, ey, heute, ich habe nichts zu berichten, es ist langweilig. Weißt du so, also ich habe nichts erlebt, es ist langweilig. Also, und diese Kombination aus diesem Satz, nichts erlebt und es ist langweilig, das hat mich genervt. Weil ich finde, ob du spannend bist oder unspannend bist, also als Person, hängt überhaupt nicht davon ab, was du jetzt Spannendes erlebt hast oder nicht oder was du erzählen kannst. Weil ich habe Menschen getroffen, die wirklich irgendwie in Hunderten von Ländern waren und du sitzt denen gegenüber und denkst dir, boah, bist du ein wirklich sehr, sehr langweiliger Mensch. Also wie tief du bist, worüber du erzählen kannst, hängt nicht unbedingt davon ab, was du erlebt hast oder was du dir leisten konntest zu erleben. Weil das ist es in erster Linie. Es gibt Menschen, die können sich das leisten, es gibt Menschen, die können sich das nicht leisten.
Mhm.
Und das daran dann, das zu korrelieren mit langweilig oder so, das finde ich ganz schwierig, die Verbindung. Finde ich ganz unfair auch.
Was macht denn für dich eine Person spannend oder unspannend?
Die eigenen Gedanken. Und das ist wirklich jedes Mal, ne? Also ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, du redest mit einem Menschen und der gibt dir die Antwort von einem viralen Video, der ist der erste Kommentar oben. Kennst du das? Und du denkst, boah, den Kommentar habe ich schon 100 Mal gelesen und du sagst es jetzt auch schon wieder. Weißt du, was ich meine? Also so... Denk was Eigenes oder interpretier das oder sinn das um, sinnier das um. Und das ist für mich manchmal platt. Oh Gott, ich will es gar nicht so blöd klingen, aber es ist, wenn du so eine platte Antwort hast, ich suche gerade nach einem Beispiel, wo ich dann manchmal so denke, so, sag das, ich überlege mal kurz, was ich damit meine. Oder verstehst du, was ich meine? Also wo du denkst, okay, die Antwort ist nicht von dir, die hast du
man plappert das so nach.
Man plappert das so nach, ohne, da, ohne das zu interpretieren. Und das macht mich manchmal ganz schön wütend. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen.
Aber wie unterscheidest du das, wenn man aber tatsächlich dieser Meinung ist?
ja, weißt du was? Das ist eine gute Frage. Ich würde den ja nachfragen. Also ich hab das schon erlebt. Da sagt jemand was und das ist, du weißt ganz offensichtlich, nachgeplappert ist. Also es ist ganz offensichtlich von jemandem nachgeplappert. Und du willst da vielleicht ein bisschen was fragen und derjenige kann das dann nicht irgendwie so ein bisschen weiter ausführen. Oder es hört sich an wie eine lose Phrase. Mhm. Kennst du das, wenn jemand...
Das kenne ich auf jeden Fall.
Genau, und dann denkst du, und entweder hast du keine Lust nachzufragen, weil diese Phrase so lose ist und okay, weißt du so, du kannst das schon einordnen. Oder du fragst nach und dann kann es auch ungemütlich werden. Und das ist ja immer so ein bisschen, wie konfliktbereit bist du, Gisi, im Alltag? Du jetzt persönlich. Ich meine das tatsächlich ernst.
Ich glaube, ich bin nicht der konfliktfreudigste Mensch. Ich glaube, das hatten wir sogar schon in einer Folge auch mal, dass ich ja auch so aufgewachsen bin, dass man dem erstmal aus dem Weg geht. Und ich werde besser darin. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ich Konflikt suche. Ich glaube, da warst du ja anders.
Ja, ich gehe da voll rein. Also ich habe das auch manchmal schon erlebt, in meiner Familie vor allen Dingen. Meine Schwester, da habe ich mich mit jemandem unterhalten. Und dieser jemand hat einen Take gesagt. Ne, so. Und meine Schwester war gleich schon so. Weißt du, die hast dich gleich schon. Okay, so, jetzt. Nee, und okay, jetzt geht's los. Jetzt wird Annemarie was sagen. So, weißt du, was ich meine? Also, ich glaube schon, in meiner Familie ist es schon so, okay, ich bin bereit. Also, ich bin ready. Ich gehe da rein. Also, wenn mir was aufstößt, gehe ich da rein. Also, der Take war, kann ich jetzt so sagen, es gibt gute und schlechte Menschen. Und da gehe ich null mit. Und das ist für mich, da wollte ich dann reingehen. Also, wer so eine, für meiner Wahrnehmung, lose Phrase dann sagt, dann erklär es mir bitte.
Wieso gehst du da nicht mit?
Mit guten, das ist mir zu einfach, Gisi. Wenn die Welt so einfach wäre, erstmal mein erstes Problem mit dieser Phrase. Die Person, die diesen Satz sagt, ordnet sich automatisch in die gute Kategorie mit ein. Und das ist mein erstes Problem. Wer sagt, es gibt gute und schlechte Menschen, mit Überzeugung, ordnet sich gleich natürlich in den Guten mit ein. Anführungszeichen Guten, ne? Und zweitens, wenn es so einfach wäre, ne? Ist es ja aber nicht. Und dann möchte ich das elaboriert haben. Erklär es mir. Was meinst du damit? Wie kommst du da drauf? Ne? Was ist dein Problem? Wie ordnest du das zu? Was ist das für eine binäre Sichtweise? Wie kommst du da drauf? So. Ja. Also es macht mich, guck mal, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, kriege ich einen kalten Schweiß. Weil ich finde, das ist so ein Take, den muss man wirklich, muss man sich wirklich überlegen, sowas zu sagen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, es beginnt ja schon damit, was ist gut und was ist schlecht, das ist ja total individuell. Also da fängt es ja schon an.
Und wer bist du, das zu beurteilen? Weißt du, was ich meine? Also es ist crazy. Also es gibt manche Dinge, da müssen wir gar nicht drüber reden, die absolut schlecht sind. Und, ne? Aber es gibt auch manche Dinge, die liegen wirklich in einem Graubereich. Ne? Mhm. Also ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, Menschen so... Mhm. Ich weiß, man wünscht sich für alles im Leben einfache Antworten. Und die Realität, wie ich sie erlebt habe, die gibt es fast nie eine einfache Antwort.
Für mich klingt das aber auch nach so einer Phrase, die man auch einfach sagt, um was zu sagen. Also so diese Lücke.
Haltlos, so lose Phrase. Oder?
Ja, aber glaubst du, die Person selbst, in dem Moment, in dem die das sagt, meint das so? Oder sagt sie es einfach nur so? Ich kenne das zum Beispiel auch von manchen Menschen, die sagen, wie geht's dir? Ja, schlechten Menschen geht's immer gut. Sowas.
Weißt du, kennst du das? Ja, aber guck mal, Gisi, das finde ich schon wieder irgendwie ist das ja so ein bisschen selbstironisch und so ein bisschen,
Also so diese Aussage, es gibt gute und schlechte Menschen, das ist bei dir schon in einem ernsten Kontext entstanden oder war es einfach auch nur so?
Nein, es ist ein sehr ernstes, ist eine
Kategorie. Weil für mich klingt es erstmal so dahingesagt, ach du, es gibt gute und schlechte Leute.
Ja,
so.
Aber bei mir ist das wirklich in einem harten Kontext entstanden und war dann auch so, ich wollte das gerne diskutieren, weil wenn man so eine These in den Raum wirft, in einer Diskussion, in der man sich befunden hatte, dann bitte erklär's mir, erklär mir deine Ecke. Weißt du? Erklär mir deine Ecke. Wie kommst du dazu? Aber der Gegenüber war dann so, ist meine Meinung. Ja, was soll ich denn sagen? Erklär mir doch bitte deine Meinung. Aber weißt du so, also es ist ein bisschen...
Konnte dein Gegenüber dir das
erklären? Nee, ist auch in Ordnung. Ist das auch nichts, was jetzt irgendwie... Deswegen ich jetzt so ein großes Fass... Wir haben es danach auch alles, ne? So, alles gut. Aber mich hat das berührt. Und ich wollte das nicht so stehen lassen. Also ich wollte nicht, weil ich finde, das stimmt nicht, dass es nur gute und schlechte Menschen gibt. Dieser Meinung bin ich nicht. Und ich wollte das gerne diskutieren, warum diese Meinung herrscht, und wollte gerne verstehen, wie man darauf kommt. Und wie gesagt, wegen meinem ersten Punkt habe ich damit ein Problem, weil man sich automatisch dann natürlich in die eine Kategorie mit einordnet. Und das möchte ich gerne verstehen, weißt du? Weil das, finde ich, ist hochgegriffen.
Ja. Ja, ist ein bisschen wie unsere Folge zum Optimismus. Mhm. Es gibt vielleicht nicht einfach Pessimisten und Optimisten.
Nee, genau. Ja. Und das ist immer, ich tendiere immer zu einer Ausgewogenheit. Ich finde das schön, aber das habe ich auch von Martin gelernt. Ich war sonst auch ein absoluter Typ. Weißt du, ich war auch häufig, das ist so oder so. Und das hat mir vieles leichter gemacht, gedanklich ja auch, weil ich mich dadurch dann nicht mit gewissen Dingen auseinandersetzen musst. Und es ist natürlich schwieriger, wenn du Nuancen erkennen möchtest. Es ist natürlich schwieriger, wenn du in graue Stufen denken möchtest und nicht in schwarz-weiß. Aber irgendwann habe ich daran große Lust entdeckt, das doch anders zu beleuchten und gewisse Dinge doch anders zu verstehen. Und das macht auf einmal ganz viel Spaß. Und auf einmal merkst du, dein Gegenüber sagt so lose Phrasen. Weißt du, das ist dann für mich langweilig. Mhm. Weißt du? Also es ist schön, wenn du jemanden gegenüber hast, der auch gerne in Facetten denken möchte. Und das macht dann richtig Spaß, oder? Und
man lernt dann einfach auch richtig
Spaß. Man lernt was und man hört zu, man erweitert seinen eigenen Horizont und man ist wirklich so, so habe ich das noch nie gesehen. Wow, cool, danke für die Sichtweise, danke für die Perspektive. Und das ist etwas, das hat ja nichts damit zu tun, ob du jetzt 20 Länder bereist hast oder nicht, um jetzt kurz mal wieder einen Bogen zu schlagen zu der Ausgangsphase oder was du alles erlebt hast. Ja. So, und jetzt kommt die Werbung. Gis, ich habe letztes Mal überlegt, was hier eigentlich alles auf dem Hof rumläuft. Hühner, Kühe, Marder, Tauben, Dachse, Mäuse, Katzen, Würmer. Also es ist quasi ein Zoo, aber weißt du, was wir noch nie hatten?
Zebras.
Nee, ein Waschbären. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass Frieda wahrscheinlich einen Riegel verschieben würde. Aber eigentlich schade, denn Waschbären können richtig was drauf haben.
Wie kommst du denn jetzt auf einen Waschbären?
Weil wir heute Sim und Mobile als Partner dabei haben. Das ist ein super flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und einem entspannten Preis. Und das Maskottchen ist der frechste Waschbär überhaupt. Simon.
Und was hat dieser Simon, der Waschbär, so im Angebot?
Simon feiert 5. Geburtstag. Und haut deswegen richtig was raus. Er schenkt euch dauerhaft mehr Datenvolumen, zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro im Monat. Oder, halte ich fest, 250 GB ab 21,99 Euro monatlich.
Dabei könnt ihr jeden Monat ganz flexibel kündigen. On top gibt's D-Netz-Qualität mit 5G und Allnet-Flat. Und weil Sim on Mobile heute bei Paulsen ist, haben wir für euch was rausgeholt.
Richtig, Neukunden erhalten bei der Eingabe des Gutscheincodes Paulsen10 auf simon.link/paulsen oder in der App 6 Monate lang 10 GB geschenkt. Die Aktion ist bis zum 6.7.2026 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/paulsen.
Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an Sim on Mobile für die Unterstützung dieser Folge.
Das war die Werbung. Weiter geht's.
Jetzt meinst du gerade schon, was ist deine Ecke? Mhm. Das hattest du schon mal gesagt, dass du deine Ecke gerade suchst, was so Social Media angeht. Mhm. Und heute geht's auch ein bisschen um Social Media. Da kamen nämlich auch viele Fragen. Mhm. Und wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon über deinen Beruf so ein bisschen als Landwirtin auch gesprochen und deinem Studium dahin. Jetzt ist ja Social Media auch irgendwie dein Beruf.
Ja, momentan Vollzeit.
Wie würdest du dich, was ist deine Berufsbezeichnung?
Influencerin.
Und du meintest jetzt gerade schon Vollzeit? Mhm. Also ist es wirklich einfach dein Hauptding gerade?
Ja, ich will hier niemandem was vormachen. Ich bin hauptberuflich Content Creatorin, ich bin hauptberuflich Influencerin. Ich wache morgens auf, überlege mir, was für ein Content ich mache und gehe so zu Bett.
Wie vereinbarst du das mit dem Hof?
Das ist natürlich, das spielt mir natürlich unglaublich in die Karten, der Hof, ne? Weil hier ist immer was los, hier ist immer was, kann ich immer viel zeigen, hier kann ich, bei uns gestern sind 7 Küken geschlüpft, weißt du so, also es gibt der Hof, dadurch, dass das Handy mobil ist und man da immer das immer zur Hand haben kann, kann ich natürlich, während ich auf dem Hof bin, Sachen filmen und das lässt sich dann gut vereinbaren. Aber zurzeit sind meine Aufgaben auf dem Hof, und das habe ich auch schon so häufig gesagt, ich habe keine Routineaufgaben auf dem Hof. Mhm. Und ich sage das immer so, noch ist mein Platz nicht da auf dem Hof. Aber irgendwann kommt der, aber noch ist es nicht. Und so lange möchte ich das Influencing machen, aber ich will eigentlich nichts lieber machen, als Bäuerin zu sein. Deswegen möchte ich da auch so ganz hart differenzieren. Mhm. Also für mich ist es nicht so, ah, ich bin Bäuerin, ich habe nebenbei so ein Halli-Lalli, ganz easy going, habe ich das Handy dabei. Nein, ich bin Influencerin und das ist ein schwerer Job. Muss ich jetzt auch einen nehmen, schwerer Job. Aber ja, es ist anspruchsvoller, sag ich mal so, weil man jeden Tag sich Content überlegen muss und wenn man jeden Tag abliefern muss. Und aber ich wäre gerne Bäuerin, Vollzeit, bin hier auch Bäuerin, aber meine Rolle auf dem Hof ist noch nicht ganz ausgeschrieben.
Mhm. Was würdest du sagen, wie viele Stunden arbeitest du gerade?
Auf dem Hof?
Beides, auf dem Hof und als
Influencer. Oh ja, okay, das ist ein bisschen verschwimmt alles, definitiv. Also für mich gefühlt, ich werde morgens wach und arbeite und abends gehe ich ins Bett und arbeite immer noch. Also es ist so ein bisschen, weil die gedankliche Arbeit ganz viel da ist, weil ich ganz viel überlege über Videos, die ich machen möchte, weil ich ganz viel überlege logistisch, was ich brauche für Videos, was ich machen möchte, wie ich das einbette, wie ich, so ihr seid jetzt heute den ganzen Tag hier, sag ich jetzt mal so, oder ihr seid jetzt hier und dann habe ich natürlich noch die Kinderbetreuung, die auch irgendwo Arbeit ist. Also es ist tatsächlich so, ich werde morgens wach und denke, jetzt beginnt meine Arbeit als Mutter, dann beginnt meine Arbeit als Influencerin, dann bin ich auf dem Hof und ist meine Arbeit als Bäuerin und dann bin ich wieder Mutter. Also gefühlt, aber es ist ja so ein bisschen, Arbeit wird ja mal als was sehr Negatives dargestellt. Für mich ist Arbeit jetzt nicht unbedingt immer was Negatives. Also es ist ja auch so, ich arbeite ja auch gerne. Ne? Ich arbeite gerne als Mutter. Ich will das gar nicht so Arbeit und Mutter jetzt so zusammenbringen, aber ich finde das Muttersein schön, alles was dazugehört. Ich finde das Influencing teilweise schön, alles was da drin ist. Bäuerin auch. Also es ist jetzt nicht, das bin auch ich. Also alle Teile bin auch ich, aber es ist halt Arbeit.
Wenn du sagst, du findest das Influencen schön und alles, was da dazugehört, was gehört denn dazu?
Was ich schön finde, ist tatsächlich, wenn ich jetzt kleine Short-Videos drehe, ist es schön, mir eine Geschichte in 30 Sekunden auszudenken. Mhm. Ist es schön, die Storytelling in 30 Sekunden mit einem Einstieg in eine Geschichte, mit einem Höhepunkt und dann mit einer Pointe am Ende. Und das macht richtig Spaß. Also dieses Produzieren tatsächlich auch. Und ich liebe auch die technischen Details. Also ich liebe auch Nahaufnahmen zu machen, andere Winkel zu benutzen und also auch dieses Spielen mit der Kamera dabei, die Spielen mit Ton, mit Gesichtsausdrücken, also das Schauspiel dahinter, die Produktion dahinter, das Drehbuch dahinter. Also das liebe ich alles sehr. Und das, finde ich, macht mir richtig Spaß. Und dann am Ende das, was du dir gedanklich überlegt hast, wie du was machen möchtest, und dann am Ende zu sehen, das ist dabei rausgekommen, cool. Das macht richtig Spaß. Also es macht richtig Spaß, so sich ein Projekt zu erdenken mit all den Winkeln und dann das Ergebnis zu sehen. Also das ist ein richtig Full-Circle-Moment.
Mhm. Und hast du dir das alles selber beigebracht? Also ja. So Kamera?
Ja, und das ist auch alle an alle, die Schnitt. Gerne Influencer sein möchten oder ein Social-Media-Game mit einsteigen möchten. Es gibt unglaublich viel Influencer, die Influencern helfen. Also es gibt Accounts, die spezialisiert dafür drauf sind, Tipps für Influencer oder die das werden wollen zu geben. Man muss dafür keinen Kurs belegen. Also ich habe niemals einen Kurs belegt für How to become an Influencer oder sowas oder wie mache ich das alles. Das gibt es alles massenhaft im Internet umsonst. Ich habe mir das alles beigebracht. Ich habe mir Videos angeguckt. Also ich habe gelernt von anderen. Videos angeguckt und wirklich Berater, die gesagt haben, wie baut man einen guten Reel auf? Wie baut man ein gutes 30-Sekunden-Video auf? Und diese Videos habe ich mir angeguckt. Und die haben Tipps gegeben. Also technische Tipps. Ich meine jetzt nur technische Tipps. Und die haben Tipps gegeben. Wie kann man das machen? Was ist das? Also aber da geht es natürlich immer darum, wie guckst du das an und was nimmst du für dich mit? Und wie schnell kannst du davon lernen? Wie viel kannst du auch von deinen Fehlern lernen und die in einem neuen Video umsetzen? Das natürlich bringt nichts. Du übernimmst das von 1:1, was der dir gesagt hat, aber hast keine Learning Curve da drin. Also für mich war es dann immer eine Weiterentwicklung. Es ging dann immer weiter, bis ich jetzt sagen würde, ich könnte auch einen Wochenkurs geben. Weißt du, so vom wie schneidet man ein Video, wie macht man das gut, wie blablabla, so. Also, aber das kann man sich auch alles umsonst im Internet beibringen.
Mhm. Was war denn deine Motivation? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du das beginnst?
Mein Start in Social Media kam ja aus der ganz, ganz tiefen Einsamkeit heraus. Mhm. Ich bin hier in die Uckermark gezogen, hatte meine traumatische Geburt und war tief einsam. Und ich wusste nicht, wohin mit mir, ich wusste nicht, wohin mit meinen ganzen Gefühlen und wohin mit meiner Kreativität und irgendwie Lust. Und irgendwie musste ich mir vielleicht auch selber erstmal was aufbauen. So, ich mache Videos, ich mache jetzt irgendwas. Ich war verzweifelt nach der Suche, etwas nur für mich. Wirklich verzweifelt nach der Suche, weil ich bin ja auf den Hof hierher gezogen. Mhm. Und der Hof, der war von meinen Schwiegereltern. Und es war klar, dass Martin damit einsteigt. Und es war klar, dass das Haus das von meinen Schwiegereltern ist. Also es war alles so, ich war sehr fremdbestimmt von den Kindern. Also es war alles so, ich existiere gerade und ich brauche was. Ich brauche was, was nur mir gehört. Und das nur mir gehört und wo ich machen kann, was ich will. Das war mein Stück Freiheit. Das war meine, da kann ich alles, eine große Liebe, die ich in mir habe, eine große Kreativität, die ich ausleben möchte, das habe ich alles in Instagram reingegeben. Weißt du, das habe ich wirklich so richtig so, da konnte ich ausbrechen hier aus der Uckermark, da konnte ich kosmopolitisch sein, da konnte ich offen sein, da konnte ich witzig sein, da konnte ich, und da bin auch auf Ohren gestoßen, die das auch witzig finden. Und dieses Echo, was mir dann entgegengeschlagen ist, war für mich dann irgendwie so ein Gefühl von, das habe ich gegeben, das habe ich zurückbekommen. Und ich habe gegeben und ich habe noch mehr zurückbekommen auf einmal. Und so war das wie so eine Kaskade, die dann weitergegangen ist. Weil ich habe so viel Liebe und Anerkennung und Freude bekommen von Social Media. Das habe ich so potenziert zurückgegeben. Also es hat mir immer wieder mehr neue Energie gegeben, dass ich immer mehr machen konnte. Es war richtig, richtig, die Anfangszeit, wenn ich daran denke, in jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Und für mich war dieses erste Jahr Social Media wie ein großer, großer Zauber. So, und jetzt kommt die Werbung. Gissi und ich haben uns ja jetzt schon öfter über Bücher unterhalten. Und dass ich meistens abends Zeit zum Lesen finde, dass ich aber am liebsten noch viel mehr lesen will. Tagsüber ist ein Buch in der Hand nur nicht immer so praktisch, geschweige denn möglich. Wem es auch so geht, ich habe jetzt einen Sommerhack für uns. BookBeat. In der App kann man über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen und die Bücher einfach hören, während man meinetwegen Wäsche macht oder im Auto unterwegs ist. Und 2 Bücher, die mich echt bewegt haben, empfehle ich euch gleich mit. Das erste ist meine absolute Empfehlung für alle, die wieder ihre Liebe zu Büchern wecken wollen. Für Polina. Leute, das ist eine wirklich rührende Geschichte und so kurzweilig erzählt über das Leben von 2 besonderen Menschen, die sich im Kindesalter kennenlernen, anfreunden und die das Leben erst auseinandertreibt, um es dann wieder zusammenzuführen. Und wer Lust hat, mal richtig ins Nachdenken zu kommen, der muss das Buch Klasse hören. Darin werden Statussymbole, Klassen und Diskriminierung total anschaulich und spannend analysiert. Das regt enorm zum Nachdenken an. Ich habe das Buch mehrmals unterbrochen, um mit Martin darüber zu reden. Mit dem Code bei Pausen könnt ihr BookBeat jetzt 90 Tage lang komplett kostenlos testen. Da sind 40 Hörstunden mit drin. Ihr seid total flexibel, könnt offline hören und jederzeit kündigen. Den Link findet ihr in den Shownotes unter bookbeat.de/bei-pausen. Das Angebot gilt noch bis zum 15. Juni. Und übrigens, der Code funktioniert auch, wenn ihr schon mal bei BookBeat wart, solange ihr in den letzten 6 Monaten kein aktives Abo hattet. Vielen Dank an BookBeat für die Unterstützung dieser Folge. Das war die Werbung. Weiter geht's.
Was hat sich denn jetzt seit dem Anfang verändert? Also du suchst ja deine Ecke und bist jetzt gar nicht mehr so komplett informiert.
Genau, und was sich verändert hat, ist, und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das auch, das können viele nachvollziehen, aus der großen Leidenschaft des Berufs geworden. Aus einem, ich mach's mal, wenn ich Lust habe, zu etwas, das muss ich jetzt machen. Also weißt du, was ich meine? Also es ist ein bisschen, ja, es ist total, ne? Also nur so dieses Gefühl. Und nicht, dass ich das nicht noch genießen würde, aber ich merke es selber bei meinem Content manchmal, wo ich so denke an Tagen so, boah, heute habe ich richtig krass Bock. Also ich habe richtig Bock, die Leute mit der Kamera mitzunehmen. Ich habe richtig Lust zu erzählen. Und an manchen Tagen habe ich es nicht, ne? Aber muss es trotzdem machen. Und das ist so ein bisschen, also so ein bisschen so eine Freiwilligkeit ist, aber das ist ja mit dem Job. Ne? Also darüber will ich gar nicht so. Jetzt kommt ein bisschen die Realität dazu. Ne? Dass, wenn ich das wirklich professionell machen will, ja, dann mach's jetzt auch professionell und dann kommt damit die guten wie die schlechten Seiten so mit dazu. Und das heißt eigentlich täglich da sein.
Und es ist ja schon auch ein Job, wo du eigentlich kein Wochenende hast.
Genau.
Also die Leute wollen ja permanent eigentlich Input.
Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich habe darüber letztens nachgedacht, als ich im Auto saß, als ein Album von einer Band rausgekommen ist. Oh, was habe ich die, rauf und runter gehört. Was habe ich jedes Lied bestimmt 20 Mal gehört? Und irgendwann hast du dieses Album so verstanden und es war part of your identity schon fast. Ne? Und heutzutage ist es so, okay, das Lied ist fire, wann kommt das nächste? Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen so
schnelllebig
und auch so ein bisschen ja auch, man nimmt sich gar nicht mehr die Zeit, so ein Album zu feiern. Also ich komme nicht aus der Musikbranche, ich sage das jetzt nur als jemand, der gerne Alben gehört hat. Und ich habe letztens dann auch im Radio gehört, man muss ja auch ein bisschen hören, man muss ja auch ein bisschen hinhören, vielleicht mit dem einmal auf die Lyrics hören, einmal auf den Bass hören und einmal auf den, die Nuancen und da was hören, um das richtig zu verinnerlichen, worum es geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir so ein bisschen fehlt. Weißt du so, dass man sagt, ich gucke die Videos gerne auch nochmal an, anstatt das Video war toll, wann kommt das nächste? Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, ich habe das immer so gesagt und so würde ich es auch immer wieder sagen, Social Media ist ein schwarzes Loch. Also es ist nie satt. Es ist nie satt. Mhm. Und du kannst so viel reingeben. Also ich persönlich habe irgendwann gemerkt, ich könnte hier alles reingeben. Wie so ein Sog. Ich könnte mein ganzes Leben, machen ja auch welche, Privatleben, Kinder, Beruf, jeden einzelnen Tag. Ich kann das da alles reingeben. Es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Es reicht trotzdem nicht. Und wenn du das merkst, dass es nicht genug ist, dann musst du erstmal fragen, okay, dann stecke ich jetzt mein eigenes Genug ab. Dann stecke ich jetzt mal, tja, jetzt ist genug. So, mehr kriegst du nicht. So, das reicht jetzt. Und da bin ich gerade nochmal am Gucken, wie weit geht es eigentlich. Ne? So, und ich finde das, da bin ich auf deine Meinung sehr gespannt, Gissi, weil ich folge auch Menschen, die sehr private Einblicke geben. Und in Beziehungen, in wirklich, also in Streit, worüber die sich streiten, über Werte in der Beziehung und was der Streit ist oder die ihre, das kann jeder so machen, wie es will. Ich will es einfach jetzt nur so, wie ich das betrachte. Taufen groß zeigen, Geburtstage mit Geschenken und jeder Moment muss schön sein. Und das ist er ja auch immer nicht. Ist ja nicht jeder Geburtstag von einem Kind, I am sorry, ey, ist nicht schön, weißt du? Mhm. Und die sind auch mal enttäuscht, auch wenn das alles toll aussieht, dann sind es, weißt du, so, und das gehört zum Leben dazu. Mhm. Und auch Hochzeiten oder Reisen oder das gucke ich auch gerne an. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich denn so erwische. Ne? Ich gucke das auch gerne an, obwohl ich das eigentlich nie voll krass privat finde, aber warum gucke ich das so an? Also wie voyeuristisch bin ich, weißt du?
Ich glaube aber genau deswegen funktioniert es ja. Weil
ja, genau, weil guckst du dir sowas auch gerne an?
Ja, natürlich. Siehst, ist so ein bisschen dieses Mäuschenspielen, ja. So ein bisschen reinschauen. Mhm. Und das ist ja dann auch irgendwo natürlich die Gefahr, weil es ist ja wahnsinnig inszeniert auch. Und die Momente werden ja gar nicht so gelebt, weil da laufen einfach vier Kameramänner oder Frauen.
Und das ist der Punkt, den ich gesagt habe. Wie echt bist du vor einer Kamera?
Genau, und das ist dann natürlich auch ein bisschen gefährlich manchmal, weil man natürlich nicht alle Menschen, die das gucken, haben sofort diesen Ding von ja, aber so ist das Leben nicht.
Nee, genau.
Und dann ist es natürlich einfach irgendwo ein falsches Versprechen.
Total.
Und gleichzeitig findet man es aber voll schön.
Ja, und das ist so ein bisschen, woher kommt das?
Woher das kommt? Na, es ist ja schon auch meistens ästhetisch aufgezogen.
Ja.
Also ich glaube, dass man wenn jemand einen Sinn für Ästhetik hat, dann macht das vielleicht auch Spaß.
Mhm.
Und ich glaube, dass man irgendwie private Sachen von anderen Leuten, das hat man doch schon immer irgendwie. Also das haben doch die Leute am Dorf schon. Was macht der Nachbar da eigentlich gerade?
Ja, oh Gott, wie obsessed man ist, ne?
Also das ist ja so ein bisschen persönliche Geschichten, die kriegen einen einfach. Und ich glaube deswegen, also woher das dann aber kommt, weiß ich nicht.
Ja, ja.
Bei Social Media ist dann halt irgendwie auch der Vergleich sofort immer auch da.
Aber gibt es bei dir eine Grenze bei Social Media, wo du sagen würdest, okay, das ist mir too heavy, ey, das gucke ich mir nicht an. Also jetzt auch privat, was Leute teilen, also das gucke ich mir nicht an.
Also bitte dich angucken. Es gibt natürlich immer diese Diskussion, was man selber postet. Ich finde es immer schwierig, wenn man Leute mit auf Bildern hat, die das nicht wollen, also gerade auch bei Kindern. Aber angucken, der Algorithmus ist ja schon auch einfach jetzt irgendwie perfektioniert und alles, was da reinkommt, gucke ich mir gefühlt an.
Guck mal, das ist ja auch schon wieder so, also das finde ich, hat Martin, nee, Julia, Quatsch, nicht Martin, Julia, meine Managerin, hat das letztens so gesagt, weil wir haben darüber gesprochen mit YouTube und sowas alles und sie hat so gesagt, bei YouTube nimmst du dir Bewusstsein für Menschen, mit denen du Zeit verbringen möchtest. Wenn du in einem Instagram-Feed scrollst oder bei TikTok, kommen dir ja auch Leute in deine Timeline, mit denen du eigentlich ja gar kein, und mit denen du gar keine Zeit verbringen möchtest.
Ja.
Und die vielleicht auch sowas in dir triggern wie Hass.
Mhm.
Vielleicht auch bewusst Hass oder Ekel oder irgendwie Empörung triggern sollen. Und da ist so ein bisschen, da versuche ich mich gerade extrem, extrem von zu distanzieren. Also wenn ich irgendwie merke, okay, das ist hier gerade, ruft das in mir irgendwie Empörung und ich will mich, oder ich will mich darüber aufregen, das blockieren.
Das kann ich gar nicht. Das habe ich gar nicht so oft.
Dass okay, bin ich eine wütende Frau? Oder woher kommt das? Warum?
Bin ich eine wütende Frau?
Ja, genau. Also frage ich mich gerade, bist du nicht mal empört? Oder bist du nicht nur, das triggert dich und du willst ja gerade darüber diskutieren und du kannst gar nicht fassen, was du da gerade gesehen hast.
Ja, ich glaube, wenn du dann zumindest die Gelegenheit hast, danach darüber zu diskutieren, dann ist es ja auch nicht immer schlecht, weil das ja auch nochmal so...
Nee, willst du dich mit dem Business von anderen Leuten drüber aufregen in deinem Privatleben? Also mit deiner begrenzten Zeit. Willst du dich darüber aufregen, was der und der gemacht hat?
Nee, natürlich nicht, aber genau, also wieso funktioniert True Crime? Wieso funktionieren True Crime-Formate und Podcasts? Das ist ja auch eigentlich darauf ausgelegt, dass man ganz schlimme Dinge wiedergibt und die Leute lieben es.
Gott, weißt du, da geht's tief, ne? In die Abgründe des Menschen, ne? Ja, guck mal, ich spüre das gerade, ne? Ich spüre gerade so dieses Gefühl, worüber wir jetzt reden könnten, ne? Also wenn wir jetzt off Kamera wären, worüber man reden könnte, warum man so sensationsgeil ist, warum will man das Elend von anderen so sehen, warum gibt einem das was? Was ist es, was dich triggert daran? Also was gibt es, was ist der Kick daran?
Also es gibt ja schon so viele Medientheorien, die genau sowas behandeln. Also es hat mit Sicherheit auch immer etwas dazu, also damit zu tun, dass man sich dadurch selber immer ein bisschen besser fühlt. Also es ist so ein bisschen dieses...
Ach du Scheiße, ja, guck an.
Ach ja, schau, so schlecht geht's mir ja doch nicht. So...
Reality-TV ist
Reality-TV, ja, genau. Oder damals auch diese ganzen Gerichtssendungen und so, das war ja auch immer so ein...
Das beruht denn ja darauf, auf andere runterzugucken.
Ja,
also das,
und aber
das
da gibt es so, richtig Theorien.
Ja, und das finde ich, und guck mal, das stößt mir schon auf. Also, das ist so, ich bin kein Fan von Reality-TV. Ich habe noch nie gerne Reality-TV geguckt. Weil ich finde, das für mich ist, also für mich, ne, also, aber ich, wer das guckt, ne, ich lache darüber auch so, ne, wenn mir einer da irgendwas erzählt oder was die gemacht haben oder so. Aber ich bin dann auch immer schon so, okay, ist irgendwie krass, wie viel man Zeit damit füllt.
Ja. Ich habe irgendwo mal auch gehört, dass es.
Und jetzt denke ich gerade, weißt du, was ich gerade denke? Guck mal, so tief bin ich jetzt gerade schon. Jetzt denke ich, wo ich sage, dass ich kein Reality-TV gucke, dass ich mich erhebe über die, die Reality-TV gucken. Wie krank das ist. Weißt du, was ich meine? Also guck mal, das ist doch auch nicht richtig. Also so kann ich doch auch nicht antworten. Weißt du, was ich meine? Weil irgendwo stelle ich mich doch jetzt gerade auch darüber, ich brauche keine Reality-TV. Als ob ich was Besseres wäre, als wie die Reality gucken. Es ist so, guck mal, was. Das ist tiefenpsychologisch bei mir gerade, ja. Also das ist mein tiefer Issue, den ich habe gerade so, den ich versuche gerade auch zu erforschen.
Ja, vielleicht sind die Reels über Hochzeiten, Taufen ja unsere Form von Reality-TV.
Kissy, what a take, ey. Ja, aber irgendwo ist es ja. Aber das ist ja, aber das ist
es gar nicht
gestellte
so
Realität.
Ja.
Also ist es Fake-Reality.
Ja, aber da ist ja eh die Frage, was ist Fake und was nicht. Also auch im Reality-TV. Es ist, am Ende ist auch das einfach nur ein Business.
Ja.
Ja.
Na, Mann, mich macht das irgendwie, stimmt das ganz unmöglich gerade alles hier. Ich schlechte Laune jetzt, ich habe schlechte Laune!
Wir reden heute ganz entspannt ein bisschen so über Social Media.
Nee, weil ich gestern, das war eigentlich ganz spannend, da hat mich jemand gefragt, sagte so, ja, Annemarie, du hast ja mal darüber gesprochen, dass du eine Handysucht hast. Ich sagte, ja. Und mit Social Media ja auch. Und ich sagte, ja, und das belastet mich so extrem. Deswegen ist meine Beziehung dazu auch ja so extrem ambivalent. Mhm. Weil ich weiß selber, wenn ich meinen Social Media freien Sonntag habe, ne, und ich drehe hier meine Runden mit hier nur Konzentration, wie es hier ist, denke ich immer, warum gehe ich zurück? Weißt du so? Also das ist so ein bisschen, was ist das eigentlich für eine krasse Sucht? Und dann ist das auch noch mein Job. Also das ist echt ein tiefes, tief sitzendes Ding bei mir. Und ich bin auch, ich habe dir letztes Jahr schon gesagt, ich denke die ganze Zeit über meinen Ausstieg nach. Weißt du, wie lasse ich die Bombe platzen so, weißt du? Weil ich gerade das alles noch nicht so richtig greifen kann.
Ja.
Wie ich mich schützen kann und auch meine Familie schützen kann.
Was würdest du denn sagen, machen Likes und Followeranzahl mit dir?
Ja, das ist eine gute Frage, Lisi. Was macht das mit mir? Am Anfang war es definitiv etwas, wo ich dachte, crazy. Weißt du, so, wow, die Leute liken das. Was für eine Anerkennung. Was für eine Welle. Alter, wow. Mhm. Richtig krass. Und jetzt ist das schon so, ach, nur so wenig Likes, also total ekelhaft. Also muss ich wirklich sagen, also das meine ich ja damit. Also es ist
abgestumpft.
Ja, abgestumpft und man betrachtet Zahlen wie ein Selbstwert. Das habe ich ja letztens auch schon gesagt. Ne? Also es ist so, das ist wirklich so, würde ich gerne behaupten, das macht gar nichts mit mir. Das ist mir alles egal. Würde ich gerne. Ne? Würde mir das auch gerne selber glauben, aber es ist einfach nicht die Wahrheit. Und dementsprechend überlege ich die ganze Zeit, wie viel Raum hat das? Also wie viel Raum hat das und wie viel Selbstwert hat das für mich? Und das ist so spannend, weil ich darüber vorher nie so nachgedacht habe. Ich habe es ja nicht angefangen deswegen. Und jetzt ist es so der Grund, warum es weitergeht. Ja, ist es das? Und puh, ey, das ist revealing für mich so, ne? Und all die Dinge. Und ich, meine Eltern waren ja auch letztes Jahr im Oktober. Und da ging es mir, weil Social Media so extrem wurde. Ich bin mein Kanal ist letztes Jahr wirklich groß geworden, sehr gewachsen. Und meine Eltern haben sich im Oktober gedacht, geht es dir überhaupt gut damit? So? Also geht es dir überhaupt gut? Und das ist ja dieses Ambivalente, was ich sagte. Ich habe gute Tage und ich habe schlechte Tage. Und da ist so ein bisschen die Frage, inwieweit ich die schlechten Tage überstehe. Mhm. Das ist so ein bisschen die Frage.
Mhm. Ich hatte gerade auch kurz so einen Gedanken von, ist man vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen fremdbestimmt, weil das ja von voll vielen Leuten einfach das Ziel ist. Also so viele Follower, so eine große Community, so viele Likes, so viel Anerkennung. Man schaut da ja schon auch so ein bisschen auf. Also wie fühlt sich das für dich an? Hast du das Gefühl, ist Erfolg für dich wichtig?
Ich sag's mal so, mir wurden jetzt auch, letztes Jahr wurden mir gewisse Wege geöffnet. Weißt du, also ich hatte Angebote für eine Reality-TV-Show, sowas, weißt du so. Ich habe jetzt auch Anfragen für große Zeitungen, für Porträts. Ich könnte mich positionieren politisch. Ich könnte, weißt du, wenn ich das wollen würde, könnte ich richtig einen ganz anderen Weg einschlagen und richtig Karriere machen. Da bin ich tatsächlich fest von überzeugt. Dass, wenn ich da alles jetzt für geben würde, dann könnte ich mich ganz woanders etablieren.
Wo meinst du?
Ja, genau. Also wenn ich all in gehen würde, wenn ich jetzt sagen würde, weißt du was, ich öffne jetzt alles. Ich mache jetzt hier. Ne? Die Kosten dafür sind aber, dass ich meine Ehe aufs Spiel setze, dass ich meine Beziehung zu den Kindern aufs Spiel setze, dass ich hier sowieso irgendwie nur eine egoistische Show mache und alles aufs Spiel setze. Und ich glaube manchmal beobachte ich so Influencer, die ihre ganze Beziehung teilen, ihre ganze Kindheit von ihren Kindern und frage mich manchmal, ich wünsche dir vom tiefsten Herzen, dass der Preis dafür nicht so hoch ist. Ich wünsche dir das, weil ich glaube, man weiß das ja eigentlich schon, man hat es ja schon erlebt, wie viele Influencer ausgestiegen sind, weil es ging nur noch um das und wie zerstörerisch das ist, wie Ehen oder was weiß ich nicht, alles kaputt gegangen sind und das ist mir alles, das ist es mir nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich habe da ja schon mal drüber gesagt, ich mache es ja trotzdem. Also, ne, warum mache ich es denn? Und das ist gerade das, es ist mein Job gerade. Es gibt mir ja trotzdem viel Anerkennung. Und diese Anerkennung ist natürlich schön, Gissi. Die Leute sagen mir, ich bin so eine Nette. Das ist nett zu hören, weißt du? Also ich kann ja da mein Ego nicht rausnehmen und irgendwie da auch meinen fragilen Selbstwert, der da irgendwie ist, da nicht rausnehmen, dass ich das irgendwo brauche. Und alleine diese Erkenntnis ist, ne? Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, mal gucken, wie es weitergeht, mal gucken, wie viele Sachen ich noch mache. Und ich hatte mit Martin auch eine ganz ehrliche Diskussion über die Geburtsfolge. Ne? Und da ist auch so, da haben wir uns zusammengesessen und da haben wir, okay, Annemarie, das war ein Schritt, den hast du vorher noch nicht gemacht. Willst du das nochmal machen? Ich glaube nicht. Also es hat, jetzt war ich schon wieder. Aber es hat was gezeigt, verletzlich gezeigt, hat Martin auch richtig gesagt. Und da die Frage, ob ich das nochmal so machen möchte. Ich glaube nicht. Nochmal mache ich sowas nicht.
Weil es dir dann doch zu persönlich war.
Ja, genau. Auch wenn man jetzt sagen kann, das hat vielen geholfen. Ne, so, und viele fühlen sich davon gesehen.
ist es trotzdem mein traumatisches Schicksal, worauf die Leute dann geiern. Ne? Und dann auch noch kommerzialisiert, ist ein hartes Stück. Das ist ein hartes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also so ein Trauma zu kommerzialisieren, damit habe ich zu haben. Muss ich schon sagen. Ja. Ja, genau. Und da war dann Martin, ich habe gesagt, ach, das war ihn eh nochmal. Genau.
Ich glaube, das ist eh generell so eine Grenze, dieses Familie zu kommerzialisieren.
Ja, genau,
ich glaub,
genau.
Das ist eh nochmal so ein ganz anderes
genau.
Thema.
Genau, und ein Stück weit war das ja. Und das da, das hat das erste Mal in den 4 Jahren, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, Herr Gissi, ich habe ich auch für alle Zuhörer, ich habe die Folge mir nochmal angehört, ich habe mich bewusst dafür entschieden und das zu thematisieren, aber das war's.
Ja, dann nochmal ein großes Danke,
ja,
dass du das geteilt
genau, aber,
hast.
Genau, aber weißt du, was ich meine? Das ist ein Schicksal, das mir passiert ist und da geiern dann alle drauf. Und das ist ja dieser Zwiespalt. Ne? Wir reden dafür, das hatte so viel Einschaltquoten so. Es ging aber um mein Trauma. So, weißt du, so, das ist ganz schön.
Ja, es ist auf Kosten deiner
genau.
Also deine
genau, und da denke ich mir manchmal, wenn Leute das so schlachten, ihre boah. Also das muss man echt überlegen, was für einen Preis das hat. Also wirklich, das ist ein Preis, den man da bezahlt.
Ja, voll.
Danke. Ja, danke. Nein, ich will kurz sagen, ich habe mich dafür bewusst entschieden. Ich habe das erste Mal, also ich kann dir jetzt sagen, ich weiß, wie es ist, wie das ankommt, wenn man so verletzlich sich zeigt und wenn man was aufarbeiten möchte. Und das wollen die Leute sehen, dieses Ruhe. Aber dieser Preis dafür ist so gigantisch und die Gefühle, die das in einem auslösen, da fühlt man sich wirklich, wirklich, es ist ein sehr ambivalentes Gefühl.
Es ist vielleicht auch so ein bisschen ausgeliefert.
Genau. Und ja, wirklich ausgeliefert, weil du hast da richtig was preisgegeben. So, aber ich wollte das. Aber das war's jetzt.
Ja, ich glaube, es hat auch wirklich sehr vielen Menschen geholfen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe unglaublich tolle Nachrichten bekommen. Und ich bin darüber so dankbar, auch wirklich auch über die Unterstützung, die einem widerfährt. Und daraufhin, das kann ich gerne erzählen, daraufhin, dass ich das erzählt habe, hatte ich Anfragen bekommen, ob ich, und jetzt hätte ich mich als Galionsfigur da hinstellen können und sagen können, jetzt gehen wir da richtig rein. Also weißt du, was ich meine? Also sofort nach dieser Geschichte, die ich erlebt habe, nach dem Trauma, kommen ganz andere Agenturen auf mich zu und wollen das noch mehr kommerzialisieren. Wollen das, was ich erlebt habe, für sich nutzen. Und das ist jetzt mein Problem, weißt du? Wollen das für sich, haben das gesehen. Okay, die hat sich dafür was geöffnet. Das spricht unglaublich viele Frauen an. Ein Kurs für Traumaverarbeitung. Ein Kurs hierfür. Weißt du, und da fängt das an, weißt du? Und da werde ich dann richtig so, wie weit will ich damit gehen? Ne? Gerade in so einen vulnerablen Geschichten, da muss man gewaltig aufpassen, Gissi, weißt du? Weil da sind so viele Geier, ich sage es jetzt wirklich so, wie es ist, die wollen dein Trauma daraus Geld machen. Und das habe ich gemerkt nach der Folge, nachdem online gegangen ist. Du glaubst gar nicht. Und da war dann so, okay, siehst du, so
wie schnell
ist auch, ja, und was für ein Business einfach auch. Ne? Hier, wir haben hier eine Doku, willst du da nicht mitmachen? Weißt du? Weil, ne? Oder hier, wir können hier ein Porträt machen, erzähl mal was darüber. Das wollen wir da auch nochmal kommerzialisieren. Das wollen wir da auch nochmal ausspeisen. Das kam gut an. Da nehmen wir es auch nochmal. Das war's. Weißt du, da habe ich gleich gesagt, nein.
Aber wie
da,
gut,
weil
dass
das
du da
war,
deine Grenze so
ist under my terms. Das ist under my terms. Das ist hier bei mir in der Küche zu Hause. Das andere ist dann auf einmal perform. Perform, mein Trauma perform. Und das habe ich keinen Bock zu. Und das habe ich so gemerkt, das war's.
Wie gut, dass du da deine Grenze aber dann auch so schnell gezogen hast.
Ja, genau. Aber es ist, war halt so, okay, krass. Du kannst mit deinem traumatischen Erlebnis kannst du Geld machen.
Ja.
Ekelhaft. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber das war ein Ekel, der hat sich in mir ausgelöst. Ne? So,
wie war das für Martin?
Ja, genau. Martin hat sich um mich Sorgen gemacht. Okay. Ne? Der hat einfach so gesagt, so, Annemarie, du hast das über dich erzählt. Ich habe ja nicht erzählt, wie es Martin damit ging. Ich habe ja nicht erzählt, wie es den Kindern damit ging. Ich habe ja nur über mich gesprochen. Und er passt ja immer auf mich auf. Und er kann das gut einschätzen. Und dann haben wir natürlich drüber gesprochen. Guck mal, wie die Geier kommen. So, und dann war auch gut.
Ja, jetzt ist auch
Social
gut.
Media ist nicht immer toll.
Nee,
so,
definitiv
ja.
nicht.
Nee.
Wir lassen es auch jetzt gut sein.
Gut, bis ich muss noch ein bisschen
nächste Kopf Woche. Ja.
Aber ich bin froh, dass ich das jetzt mal von der Brust bin.
Ja, also ja zu aber dem gut, einen, du hast es mir auch noch ja, nie erzählt.
Nein, weil zu dem einen, das so zu erzählen, sich so verletzlich zu zeigen, steht das andere, dass welche diese Verletzlichkeit ausnutzen wollen. Gut, ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Tschüss. Bei Paulsen ist ein Format von Mitvergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix, Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.